Herzlich willkommen, wir sind Anke und Domi, die Psychotanten. In diesem Podcast geht es um psychische Gesundheit und das ganz normal, ohne vorgehaltene Hand, mit Know-how und einer guten Prise Humor. Hier trifft Theorie auf Praxis, es geht um persönliche Erfahrungen und das, was jeder Einzelne von euch tun kann. Jetzt viel Spaß beim Zuhören.
Einen wunderschönen guten Tag, guten Morgen, guten Abend, ihr Lieben, zu einer neuen Folge von den Psychotanten. Wir freuen uns sehr, dass ihr dabei seid. Wir, das sind wie immer die Anke, die euch aus Ibbenbüren zuwinkt.
Hallöchen.
Und ich sitze hier im schönen München. Und heute haben wir eine Folge, die wir genannt haben, das System Psychotherapie. Das ist sozusagen, man könnte es auch FAQ-Therapie. Wir wollen einfach mal so ein bisschen ganz grob klären. Wir haben ja schon zu einzelnen Dingen, haben wir mal Folgen gemacht. So, was ist der Unterschied zwischen Psychiater, Psychologe und so. Also heute gehen wir nicht ins Detail, sondern klären einfach so ganz grundlegende Fragen mal im Überblick sozusagen. Weil da haben wir gemerkt, da gibt es einfach viel Unsicherheit. Wer noch nie Therapie gemacht hat, der weiß gar nicht, wie das Ganze abläuft. Und da wollen wir heute mal ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Und anfangen tun wir mit einer Frage, die sehr, sehr grundlegend ist. So, Anke, welche Art von Therapie gibt es denn eigentlich so?
Also, du meinst wahrscheinlich die Form, ne? Also, genau. Das Setting. Da gibt es natürlich erstmal den stationären Aufenthalt, dass man wirklich in die Klinik geht, entweder in eine Psychiatrie oder in eine Reha-Klinik, wo man dann ein paar Wochen ist. Da haben wir ja auch schon mal Folgen zu gemacht, wie es in der Klinik ist. Und wo man dann unterschiedlich, manchmal 3 Wochen, manchmal 6 Wochen, manchmal 12 Wochen oder auch mal mehrere Monate unterwegs ist, würde ich mal fast so sagen. Also das ist so die eine Möglichkeit. Dann gibt es das, was viele auch irgendwo kennen, ist die ambulante Therapie. Das, was ich halt auch anbiete, wo man einmal in der Woche hingeht oder zweimal, dreimal, je nachdem, welches Verfahren man belegt, kann man schon fast sagen. Also wo man wirklich dann 50 Minuten Einzeltherapie hat. Dann gibt es noch den teilstationären Aufenthalt, wo man morgens hingeht und nachmittags wieder nach Hause geht, wo man also quasi wie zur Arbeit in eine Einrichtung geht und dort Therapien hat, Gruppentherapien, Einzeltherapien, aber dann halt zu Hause schläft. Was mir gerade auch noch einfällt, ist, es gibt auch noch die Gruppentherapie. Also dass man einmal in der Woche 100 Minuten in eine Praxis geht mit anderen Betroffenen zusammen und dort unter Leitung eines Therapeuten Therapie macht. Das ist nochmal ein Unterschied zur Selbsthilfegruppe.
Und also ich finde, das heißt ja jetzt nicht gleich, dass irgendwie man nur in die Klinik darf, wenn es einem gerade total schlimm geht, sondern es kann manchmal einfach gut sein, sich für längere Zeit mal einfach sich selber und seiner Geschichte zu widmen. Manchmal kann es aber auch sein, dass einmal die Woche mit jemandem reden total reicht. Also da gibt es kein Universalrezept, irgendwie das eine ist besser als das Schlechte, als das andere. Das ist wirklich, hängt von vielen Faktoren sozusagen ab. Aber jetzt habt ihr die Begriffe mal gehört. Stationär, teilstationär, ambulant und Gruppentherapie.
Ja. Und was auch noch ein Punkt ist, ambulante und stationäre Therapie kann sich auch ergänzen. Also nur weil ich jetzt stationär bin oder war, heißt das nicht, dass ich danach keine ambulante Therapie machen sollte, sondern gerade dann ist es wichtig, im Anschluss ambulante Therapie zu machen. Oder auch wenn ich gerade ambulant eine Therapie mache, heißt das nicht, dass ich auch zwischendrin mal stationär gehen kann, weil es einem schlecht geht oder weil es Themen gibt, die nochmal aufgearbeitet werden sollen oder wo eine ambulante Therapie erstmal nicht reicht, wo man dann stabilisiert in der stationären Therapie, um dann ambulant gut weiterzumachen.
Ja, auch nochmal ein wichtiger Punkt. Und ein ganz wichtiges Thema ist natürlich so die nächste Frage, wer zahlt denn eigentlich das Ganze?
Ich habe dich gerade nicht verstanden.
Oh, schade. Ja, wir kämpfen heute ein bisschen mit unserem Internet. Die Frage war, wer zahlt denn das Ganze?
Da gibt es 3 unterschiedliche Möglichkeiten. Einmal, dass es die gesetzlichen Krankenkassen zahlen. Wenn man gesetzlich krankenversichert ist, dann gibt man dem Therapeuten halt nur seine Chipkarte ab und der regelt das ganze andere dann. Dann gibt es die Möglichkeit, dass man privat krankenversichert ist. dann bezahlt das die private Krankenkasse, je nachdem, wie der Versicherungstarif ist. Also da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Bei manchen Patienten erlebe ich das so, da bezahlt die Kasse 30 Sitzungen pro Jahr oder 20 pro Kalenderjahr. Also das ist ganz unterschiedlich. Oder das, was der Gutachter genehmigt. Manche Patienten haben da auch eine Zuzahlungspflicht. Es gibt natürlich dann auch noch die Beamten, die auf Beihilfe versichert sind, wo dann die Beihilfe auch einen Teil übernimmt. Also das ist da immer nochmal ganz unterschiedlich. Da müssen die Patienten die Rechnung immer erst an den Therapeuten bezahlen, sich das Geld wiederholen. Mhm. Und die dritte Möglichkeit ist, dass man es selber zahlt. Merke ich auch, dass das immer mehr Menschen machen, weil sie entweder keinen Therapeuten mit Kassensitz finden, der zeitnah Termine frei hat und die sagen, ich möchte jetzt was für meine Gesundheit tun, ich möchte nicht ewig warten, oder die sagen, nee, ich möchte aber zu genau dem und dem Therapeuten und zu niemandem anders und zahle das selber, oder weil sie auch nicht möchten, dass irgendwie die Krankenkasse oder der Arbeitgeber oder irgendwer davon erfährt. Also diese drei Möglichkeiten gibt es da.
Ja, und ich meine, es ist toll, dass überhaupt unsere Kassen, also ich sage das auch immer wieder, aber ich glaube, das kann man nicht oft genug sagen, dass die Kassen, also wenn man gesetzlich versichert ist, dass sie das prinzipiell übernehmen. Das ist in Deutschland, also wir stehen damit ziemlich alleine da, das ist in vielen anderen Ländern anders.
Ja, auf jeden Fall, das stimmt natürlich, aber dennoch ist es halt problematisch, dass, da kommen wir aber auch nochmal zu, dass es eigentlich ja so geregelt ist, dass einem Kranken eine Versorgung zusteht. Und das müssen die Krankenkassen eigentlich bewerkstelligen und gewährleisten. Und das ist halt aktuell nicht so der Fall. Und es ist natürlich schon eine Zweiklassengesellschaft wieder. Wenn man privat versichert ist oder genug Geld verdient, dass man sich selbst zahlen kann und auch schneller einen Platz findet. Obwohl es tatsächlich so ist. Das muss ich noch eben sagen, obwohl das tatsächlich so ist, dass Privatpatienten oft schlechter bezahlt werden als Kassenpatienten seit einiger Zeit. Also die Honorare sind nicht so, dass es super lukrativ ist. Genau, das ist super lukrativ.
Gerade Privatpatienten werden schlechter bezahlt als Kassenpatienten.
Die Privatpatienten, da verdient der Therapeut weniger dran als an einem Kassenpatienten. Okay. Also es ist nicht so, dass man sagt, ja, die Therapeuten, die wollen ja jetzt nur die Privatpatienten behandeln, weil die damit mehr Geld verdienen. Das ist nicht so. Aber ich habe dich eben unterbrochen oder du wolltest was sagen.
Nee, ich weiß natürlich, es ist hier fern von ideal und zu den Kassensitzen und so kommen wir ja gleich noch, aber dass wir prinzipiell ein Gesundheitssystem haben, was sagt, die psychische Gesundheit ist Teil davon und das wird auch übernommen, dass in dem ganzen System ganz viel auch vermurkst ist, das ist klar, aber trotzdem, ich versuche mich ja oft auf das Positive zu konzentrieren und das war mein Versuch. und dann zur nächsten Frage, wenn ich jetzt so eine ambulante Therapie zum Beispiel mache, welche Verfahren werden denn da übernommen von der Krankenkasse, also was gibt es da so?
Also was übernommen wird, das sind die Richtlinienverfahren. Also die wurden vom wissenschaftlichen Beirat als wirksam anerkannt. Und das sind aktuell die Verhaltenstherapie, die tiefenpsychologische Psychotherapie, die analytische Psychotherapie, also die Psychoanalyse und seit letztem Jahr auch die systemische Psychotherapie. Da gibt es allerdings meines Wissens noch nicht wirklich Kassensitze, aber das ist auf jeden Fall zukunftsmäßig so, dass auch diese Therapie anerkannt ist und von den Kassen bezahlt wird.
Und würdest du den Patienten dann raten, dass sie ihren Therapeuten nach dem Verfahren auswählen oder dass man da eher auf andere Sachen achtet?
Also wenn ich eine ganz spezifische Phobie oder Angststörung habe, dann ist man wahrscheinlich zum Beispiel bei einer Verhaltenstherapie am ehesten am richtigen. Aber letztendlich geht es wirklich um die Passung, um die Arbeitsbeziehung, um die Chemie zwischen Therapeut und Patient. Das ist das Wichtigste, das sagen auch immer wieder Wirkfaktoren, Studien. Denn Verhaltenstherapie, Psychoanalyse, tiefenpsychologische Therapie, die sind so unterschiedlich und trotzdem führen die alle irgendwo ans Ziel und helfen alle. Und was allen gleich ist, ist, dass da die therapeutische Beziehung besteht. Und deswegen würde ich immer raten, eher nach der Passung zu gehen und gar nicht so sehr zu gucken, oh, das ist jetzt aber ein Tiefenpsychologe und eigentlich brauche ich Verhaltenstherapie oder andersrum, sondern da wirklich darauf zu achten, fühle ich mich bei dem Menschen wohl. Wie siehst du das?
Ja. Bin ich ja sozusagen das beste Beispiel. Meine Therapeutin war ja sozusagen auch nicht für mich spezifiziert, aber es hat einfach menschlich so gut gepasst, sodass wir zusammengearbeitet haben. Also ich sehe das ganz genau wie du, dass man muss mit demjenigen zusammenarbeiten können und auch wollen. Und das Verfahren als Patient merke ich das ja sozusagen eigentlich nur zweitrangig. Es geht darum, dass ich auch irgendwie Lust auf die Therapie habe, dass das keine zusätzliche Belastung wird. Und da ist einfach das Verhältnis zum Therapeuten ganz enorm wichtig. Ja. Stimme ich dir absolut zu. Ja, und dann gleich zu meiner nächsten Frage oder zu der nächsten Frage. Warum braucht es denn überhaupt Diagnosen? Also warum gibt es dieses System sozusagen?
Naja, damit die Krankenkasse etwas bezahlt, muss eine Diagnose vorliegen. Also die bezahlen ja jetzt zum Beispiel auch keine Paartherapie oder so, weil das keine Diagnose ist. Das ist ja so, dass die Krankenkassen mit ihren Beiträgen auch haushalten müssen und jeder Deutsche da ja einzahlt. Und wenn man da einfach für irgendwelche Sachen Geld ausgibt, das muss ja schon gut begründet sein. Und deswegen brauchen wir, um mit den Krankenkassen abrechnen zu können, einfach eine Diagnose. Das sagt nichts über den Patienten aus. Und die Diagnose ist einfach erstmal nur eine Ziffer, um ja abbrechen zu können. Mehr nicht. Und nicht auf jeden und nicht weniger.
Also wenn ich einfach sage, mir geht schlecht und ich heul seit Wochen, dann reicht es nicht, sondern das muss einen Namen bekommen.
Richtig, weil sonst kann ich es nicht abrechnen.
Ja, ich finde das irgendwie. Jetzt kann ich endlich mal was anbringen, was ich total schön finde, was auch eine andere Art sozusagen wäre, wie man das Ganze machen könnte. Also wir haben euch ja mal den ICD und den DSM vorgestellt. Und im ICD sind ja so die ganzen Diagnosen und nach dem DSM wird abgerechnet. Und da steht sozusagen, das ist die International Classification of Diseases, also der internationale Krankheitenkatalog. Und was die WHO aber vor ein paar Jahren auch entwickelt hat, ist der ICF. Das ist die International Classification of Functionalities. Und damit arbeiten auch immer mehr Länder und immer mehr, Systeme, möchte ich mal fast sagen. Denn darin geht es darum, was hat denn der Patient vielleicht noch für Ressourcen? Was kann der denn? Weil eine Depression ist halt für den einen Menschen total anders als für den anderen. Oder es macht zum Beispiel einen ganz großen Unterschied, wie viel Geld ich habe oder ob ich auf dem Land oder auf der Stadt lebe. Und dieses ICF schaut sich einfach an, okay, was für eine Ausgangslage hat der Patient, was für gute Faktoren, was für negative Faktoren hat der. Und dann wird sozusagen die Hilfe abgestimmt. Und da redet dann auch irgendwie der Arzt mit dem Sozialarbeiter und mit dem Rententräger und man arbeitet sozusagen zusammen. In manchen Ländern wird das auch schon von der Kasse bezahlt. Bei uns ist es leider noch total auf Krankheiten fokussiert. Und ich finde es eben schade, weil das kennst du ja sicher auch aus deiner Arbeit. Eine Depression oder eine Essstörung ist bei jedem Menschen, äußert sich total anders und ist unter unterschiedlichen Voraussetzungen gewachsen sozusagen. Aber hast du schon mal was vom ICF gehört?
Also bevor du mir das erste Mal davon erzählt hast, tatsächlich nicht. Ne? Aber ich finde den Aspekt auch ganz spannend, weil jeder Mensch hat ja auch die Ressourcen und ich meine, darauf schaut man in der Therapie ja auch. Man guckt nicht nur auf die Schwächen, sondern man will die Stärken stärken und gucken, wie man mit den Ressourcen, die der Patient hat, aus der Krise auch gut rauskommen kann. Also irgendwo arbeitet man schon damit, aber so bewusst war mir das tatsächlich nicht. Schande auf mein Haupt.
Vielleicht. Nein, das ist leider hier in Deutschland echt einfach wahnsinnig unbekannt. Und ich arbeite ja mit Mental Health Europe, mit vielen anderen Ländern zusammen. Und in anderen Ländern ist es schon wesentlich bekannter und wird wirklich angewendet. Und da sieht man auch, was das für einen Patienten verändert, wenn nicht einfach nur sozusagen die Krankheit behandelt wird, sondern wirklich, wo ist dieser Mensch mit der Krankheit? Aber genug vom ICF, gehen wir zur nächsten Frage. Wer darf denn alles Therapie machen?
Also das ist eigentlich auch kurz und knapp beantwortet, der psychologische Psychotherapeut und auch der ärztliche Psychotherapeut. Also da haben wir ja schon mal Folgen zu gemacht. Es gibt natürlich auch noch den Heilpraktiker für Psychotherapie, aber der macht es nicht im Kassensystem. Da sind die Ausbildungen auch sehr, sehr unterschiedlich und da haben wir wahrscheinlich auch schon mal was zu gesagt, wie unsere Haltung da irgendwo ist. Es gibt, glaube ich, gute, aber wer wirklich Psychotherapie wissenschaftlich fundiert haben möchte, der sollte zum psychologischen oder ärztlichen Psychotherapeuten gehen.
Und wie ist es mit Medikamenten? Wo bekomme ich die?
Komme ich in der Apotheke? Nein, Scherz. Die bekommt man tatsächlich beim Arzt. Also Medikamente einerseits beim Psychiater, der ist der Facharzt für Psychopharmaka, aber auch immer mehr Hausärzte verschreiben zum Beispiel Antidepressiva, weil der erste Gang ja meistens zum Hausarzt ist und die sich da eigentlich auch schon recht gut mit auskennen. Aber wer wirklich da eine ganz qualifizierte Meinung haben will, der sollte dann zum Psychiater gehen. Aber da kennen wir es auch, Wartezeiten sind recht lang.
Aber das kann halt durchaus heißen, dass ich sozusagen zwei Leute habe, die für mich zuständig sind. Der eine für meine Therapie und der andere für meine Medikamente.
Genau, also ich habe das auch häufig bei Patienten, dass ich dann auch mal mit den Psychiatern telefoniere, mich austausche, teilweise ich da anrufe und Termine mache, damit die Termine ein bisschen schneller gehen. Dass man da im Austausch steht oder auch mitteilt, wie so das eigene das Empfinden des Patienten ist oder auch mal nochmal eine Rückmeldung vom Psychiater zu holen. Also das ist schon möglich.
Okay. Aber du hast es jetzt ja gerade schon angesprochen. Jetzt geht es quasi zum emotionalsten Punkt sozusagen unserer Liste heute.
Ich werde mich zurückhalten
müssen. Es geht um Wartezeiten und Kassensitze. Kannst du irgendwie erklären, warum man so lange auf einen Termin wartet beim Therapeuten?
Ach, das ist einfach, weil die Therapeuten keine Lust haben zu arbeiten, weil die Träumchen drehen, nur so 2-3 Patienten am Tag machen und einfach keine Lust haben. Nee. So ist es natürlich nicht. Es gab 1999 das Psychotherapeutengesetz und da gab es die Bedarfsplanung. Da haben alle Therapeuten, die da, also ich verallgemeine das so ein bisschen, alle Therapeuten, die da eine Praxis hatten, die haben einen Kassensitz bekommen und dann sagte man so, jetzt ist der Bedarf gedeckt. Und wir haben jetzt 2020, also es ist schon, sind schon einige Jahre vergangen. Und es sind kaum Kassensitze dazugekommen. Der Bedarf hat sich aber schon erhöht. Nicht, dass mehr Menschen krank werden, aber es holen sich mehr Menschen Hilfe. Und hat allerdings zur Folge, dass die Wartezeiten immer länger werden. Denn die Therapeuten dürfen auch nur eine bestimmte Anzahl an Patienten mit vollem oder halbem Kassensitz behandeln. Also die dürfen nicht unzählig viele Patienten aufnehmen. Und das ist eigentlich so der Grund.
Also sind wir quasi, heute leiden wir unter einer Entscheidung, die vor knapp 30 Jahren getroffen wurde und die aber überhaupt nicht angepasst wird an irgendwie die veränderte Realität. Oder man hat ja auch nie überprüft, ob es damals eigentlich wirklich genug war oder ob vielleicht damals eigentlich schon Wartezeiten da waren und es schon damals mehr Leute gebraucht hätte. Sowas wurde ja alles gar nicht überprüft. Also ich finde es immer wieder unfassbar, wie leichtfertig. Also ich meine, ich war damals nicht dabei. Ich weiß nicht, was da für ein Prozess hintersteckt, aber von außen sieht es einfach aus, als wäre da leichtfertig so, oh ja, hier, das passt jetzt so, jetzt haben wir so und so viele Therapeuten, das passt schon. Und damit müssen wir jetzt alle leben. Also das fühlt sich für mich einfach, dass da überhaupt nicht wirklich eine Untersuchung irgendwie wirklich so gemacht wurde, finde ich einfach krass. Geht dir ja wahrscheinlich ähnlich, ne?
Also es war vor 20 Jahren, ne? Also du hattest eben 30 gesagt. Oh,
Entschuldigung.
1999, kein Problem. Also das Therapeutengesetz war schon ein großer Erfolg, weil vorher gab es da halt gar keine Richtlinien etc. Also das war schon ein großer Schritt. Und vor kurzem sollte ja die Bedarfsplanung nochmal irgendwie geändert werden. Oder es gab ja jetzt nochmal irgendwie 700 Sitze dazu, aber das ist halt nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Und es bedarf einfach viel, viel mehr Unterstützung, weil ich habe gestern noch einen Artikel gelesen, dass Kassen ja jetzt irgendwie die Vernetzung der stationären, teilstationären und ambulanten verbessern wollen etc., um so auf Dauer auch Kosten zu sparen. Und da denke ich mir, ja, wie wäre es dann wirklich mal, mehr Kassensitze zu schaffen? Denn heutzutage ist es so oft so, dass die Menschen so lange warten, dass sie erstmal in die Klinik müssen und dann da die Kosten so in die Höhe schießen. Denn ein Tag ambulant, damit kann man einen Monat stationär kann man einen Monat ambulant mit finanzieren, jetzt mal grob gesagt. Also die Kosten für einen stationären Aufenthalt sind viel, viel höher und eigentlich sollte es ja so sein, ambulant vor stationär. Aber das geht ja nicht, wenn es so wenig ambulante Plätze gibt.
Also ich meine, und derzeit für alle, die es nicht wissen, aber die meisten von euch wissen es wahrscheinlich, weil sie es gehört haben, von uns oder von woanders oder aus eigener Erfahrung kennen, man wartet derzeit durchschnittlich 19 Wochen. Du hast aber ja in deinen Kein Platz für die Seele auch Geschichten, wo die Leute wesentlich länger auf einen Therapieplatz warten. Und einfach nur mal wieder der Vergleich, man stelle es sich bei einem gebrochenen Bein vor. Warten Sie jetzt bitte 19 Wochen, dann haben wir Zeit für Sie. Das ist halt bei vielen anderen Krankheitsgruppen ist es undenkbar, aber bei psychischen Problemen, aus welchem Grund auch immer, gilt. Und ja, man merkt schon, das ist bei für uns beide ein Thema, ja, emotional, ne?
Ja, und wir setzen uns da ja auch immer wieder für ein, mit Petitionen und allem Möglichen. Oder verlinken Jens Spahn in den Kommentaren. Da seid ihr ja auch immer alle ganz fleißig mit dabei. aber es ist ein Thema, was ja die Gemüter erhitzt.
Ja, und ich meine, im weitesten Sinne gehören ja auch so Online-Portale, Hotlines wie die Seelsorge, Krisenanlaufstellen, Dienste wie U25 zum System Psychotherapie dazu. Aber selbst die, also mir wird berichtet, dass selbst wenn man dort anruft, zum Teil einfach die hoffnungslos überlastet sind, man überhaupt nicht durchkommt bei diesen Krisennummern zum Beispiel, weil auch da der Bedarf einfach viel höher ist als das, was abgedeckt werden kann. Und das wird ja häufig auch wirklich von privaten Trägern, also das kommt ja nicht vom Staat, das kommt nicht vom lieben Herrn Spahn, sondern da haben eben auch Leute wie wir beide gedacht, das kann so nicht weitergehen. Und aber selbst da gibt es sozusagen Wartezeiten und es ist unfassbar, aber ja, das hörst du wahrscheinlich auch oft von deinen Patienten.
Richtig, und also in letzter Zeit, die Anfragen häufen sich, dass auch ich manchmal denke, oh, ich komme jetzt auch über meine Kapazitäten. Immer wieder neue E-Mails und Anrufe, wo die Menschen auch einfach verzweifelt sind, wo es darum geht, ja, wie finde ich Hilfe, wo finde ich Hilfe? Und da gibt es bei mir auf der Homepage nochmal, kann ich jetzt nochmal verwerben, nochmal eine PDF-Datei mit 21 Tipps für die Therapeutensuche, weil wenn ich jedem Patienten am Telefon das auch immer erkläre, alles ausführlich, da fehlt mir halt auch die Zeit für, aber da habe ich halt mal alles zusammengefasst. Aber es ist einfach frustrierend für Patienten und aber auch für Therapeuten. Es ist für Therapeuten kein schönes Gefühl, Patienten abzuweisen, zu sagen, erst im nächsten Jahr oder ich führe keine Warteliste, meine Warteliste ist voll. Das ist ein Scheißgefühl und das tun auch wir nicht gerne.
Dann kommen wir quasi schon, hast du uns eine schöne Überleitung zur nächsten Frage geschaffen. Denn das wäre, wenn du dir jetzt irgendwas sozusagen vom System oder für das System wünschen könntest, was wäre das?
Ganz klar, mehr Kassensitze, um eine flächendeckende Versorgung zu gewährleisten. Also ich glaube, das ist der erste, wichtigste Schritt. Dann kommt natürlich bessere Vernetzung, dass es mehr traumaspezifische Therapeuten gibt, dass da noch spezifischer gearbeitet wird. Aber erstmal, wenn ich klein anfangen sollte, dann wären es mehr Kassensitze. Und auch so, dass es in ländlichen Regionen und in städtischen Regionen gleichmäßig verteilt ist. Und du?
Ja. Ja, ich setze noch einen Schritt vorher an. Ich wünsche mir vom System, dass auch die Prävention mit dazugehört, denn ich habe einfach, du hast es ja vorhin auch schon gesagt, die Leute warten einfach so lange auf dem ambulanten Platz, dass sie irgendwann ambulant nicht mehr reicht und sie stationär gehen müssen. Und da habe ich einfach die Hoffnung, wenn wir früher ansetzen, wenn wir schon in den Schulen die Kids über diese Krankheitsbilder aufklären, dass sie dann früher sich Hilfe suchen und vielleicht manches Problem gar nicht erst zur Krankheit wird, wo es dann wirklich einen Therapeuten braucht. Also das ist sozusagen, weil ich habe gerade keine Hoffnung, dass mit diesem aktuellen Gesundheitsminister schnell neue Kassensitze. Deswegen
vielleicht wird er ja bald auch Kanzler.
Ja, das finde ich, ja. Also das ist ja auch das, was wir im Berg und Mental sozusagen versuchen. Wir können das Versorgungssystem nicht von heute auf morgen verändern, aber wir können dafür sorgen, dass die Prävention sozusagen, dass die Leute besser aufgeklärt sind, besser informiert sind, vielleicht so früh erstmal mit ihrem Umfeld reden, dass das schon reicht und nicht so lange denken und sich zusammenreißen, ich muss das alleine schaffen, dass so ein kleines Problem dann irgendwann zu einer Krankheit wird, wo es dann nicht mehr ohne Therapeuten geht. Das ist sozusagen das, was ich mir wünsche, dass wir einfach noch mehr Wert auf die Prävention legen und damit das Versorgungssystem, was einfach kurz vorm Kollabieren ist, würde ich mal so sagen, dass wir das somit entlasten.
Da fällt mir auch noch was anderes ein, was ich mir dann, wenn es eine flächendeckende Versorgung geben würde, dann wünschen würde, ist wirklich so zweimal im Jahr ein Prophylaxe-Besuch beim Therapeuten, wo man einfach durchsprechen kann, wie war so das letzte halbe Jahr, gibt es irgendwelche Schwierigkeiten oder ein Problem, das man ansprechen möchte, einfach damit es nicht zu Krisen kommt, damit auch, also wirklich jeder geht ja auch zum Zahnarzt und lässt seine Zähne untersuchen, sollte er zumindest, wenn nicht, bitte zeitnah einen Termin ausmachen. aber dass es sowas auch für die Psyche geben sollte.
Oh, das wäre so toll.
Weil dann würden sich viele Krisen oder starke Probleme, Störungen, Diagnosen gar nicht so entwickeln.
Ja. Ja, das war es sozusagen mit meiner Fragenliste, außer du hast noch was zu ergänzen zum System Psychotherapie?
Nö, aber wenn die Hörer noch irgendwelche Fragen oder Ergänzungen haben, könnt ihr uns gerne mailen oder bei Instagram schreiben oder es in dem jeweiligen Post kommentieren, aber ich glaube, so haben wir erstmal das meiste abgepackt.
Dann hoffen wir, wir konnten euch einen guten Überblick über das System Psychotherapie verschaffen. Vielleicht ist die ein oder andere Frage, die ihr euch nie gestellt habt, beantwortet worden und ihr habt unsere Wünsche erfahren. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören und wir freuen uns auf die nächste Folge mit euch.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Tschüss.
Danke fürs Zuhören bei den Psychotanten. Wenn euch der Podcast gefallen hat, hinterlasst gerne eine Bewertung. Wir freuen uns, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Gute Zeit euch und bis bald, eure Psychotanten Dominique de Manie und Anke Glasmeier.